Hallo, schön bist du wieder hier und hast meinen Podcast eingeschaltet. Ich begrüße dich bei meinem Podcast mit Herz und Verstand. Mein Name ist Elena Daniot und ich freue mich unendlich, mit dir diese Folge zu teilen. Auf das habe ich lange gewartet, denn ich habe einen großen Gast eingeladen, und zwar ist das die Alexandra König. Die Alexandra kommt auch aus Deutschland und begleitet seither Menschen mit den Pferden auf eine ultra spannende Art und Weise, und ich kann nur jedem empfehlen, ihre Webseite zu besuchen und dort reinzuschauen. Sie hat ganz tolle Online-Konzepte bereitgestellt mit unendlich vielem Videomaterial, was man im Selbststudium erarbeiten kann. Und für mich war das einer der stärksten Durchbrüche, die ich erleben durfte, durch ihr Material, durch ihr Wissen, was sie bereitstellt für uns. Ich konnte einfach so viel transformieren mit meinen Pferden und bin natürlich immer noch lange nicht am Ende und muss viel lernen und viel reflektieren und hoffe oder wünsche mir, dass du genauso beseelt aus dieser Folge gehst wie ich damals, und wünsche dir beim Zuhören ganz viel Spaß.
Also, liebe Alexandra, ich begrüße dich ganz herzlich in der offenen Gesprächsrunde in meinem Podcast. Ich bin, wie vorhin schon etwas gesagt, nervös, weil für mich einen Change dargestellt hast durch deinen Weg, was du vermittelst, und ich bin per Zufall auf dich gestoßen. Irgendwo in YouTube kam da irgendeine Werbung oder etwas, und ich dachte mir, G-Horsing, was bedeutet das wohl? Das klingt interessant. Und als ich deine Videos auf YouTube geschaut habe, war es so, ja, genau das fühle ich auch. Und kam dann in deine Online-Seminare, die du hast. Ja, es war sehr einleuchtend und es sprach mir wortwörtlich aus der Seele, und ich war so froh, konnte mich so online an die Hand nehmen. Ich freue mich jetzt, mit dir zu sprechen.
Dankeschön, ich freue mich auch.
Möchtest du mir mal erzählen, was G-Horsing ist, wie du dazu kamst?
Ja, sehr gerne. Also G-Horsing ist eigentlich schon der Name daraus entstanden, dass ich gemerkt habe, ich habe ja viele Jahre Trainingsmethoden auch gelernt und gemacht, weil ich immer dachte, man muss das so machen, weil alle das so machen, man muss das genauso lernen. Und ich hatte früher viele Probleme mit den Pferden und mit diesen ganzen Umgangsmethoden, habe ich mich aber auch nicht wirklich zurechtgefunden, weil ich gemerkt habe, boah, das ist mir alles zu gewalttätig. Das Pferd wehrt sich, das Pferd will weg, oder das Pferd beißt, schlägt aus, oder es macht mit und wird irgendwann stumm. Also all diese Dinge waren für mich nicht in Ordnung. Und ich wollte spielen oder spielerisch mit dem Pferd zusammen sein. Und daher habe ich dann einfach auch lange Zeit nichts gemacht und habe mich mit Pferden einfach zusammengesellt in Form von Zusammenleben, und dachte mir, wenn das alles so gehen muss, wie man das draußen zeigt, dann möchte ich nie mehr mit Pferden arbeiten. Dann möchte ich nur noch mit ihnen zusammenleben und einen Gnadenhof machen und ein paar arme Pferde retten. Das war so mein Ansinnen. Und nachdem ich dann wirklich auch den ganzen Ehrgeiz mal gelassen habe und gemerkt habe, ja, ich muss es ja nicht, aber ich muss es natürlich in einem öffentlichen Stall, weil da jeder sagt, ja, warum machst du nicht das und das mit deinem Pferd und du musst doch das machen und das darfst du dir nicht gefallen lassen. Und so ging das damals los, dass ich mir gedacht habe, nein, ich will nicht mehr an einem öffentlichen Ort sein mit meinem Pferd, weil die ständig auf mich schauen und erwarten, dass ich irgendetwas mit diesem Pferd tue, was alle tun. Und so kam das dann eben auch, dass ich einen eigenen Bauernhof gefunden habe oder der Bauernhof hat mich gefunden. Und dann haben tatsächlich meine Freundin und ich ein paar Pferde vom Schlachter gerettet und ich habe alles losgelassen für meine Pferde, was andere wollten. Ja, und dann entstand etwas ganz Neues, ganz, ganz tolle Bereitschaften, weil das waren hauptsächlich auch Pferde, die vom Schlachter kamen und schon aggressiv waren, nichts mehr mit Menschen zu tun haben wollten. Die haben mir am meisten Leid getan und deswegen war klar, mit denen kann man nicht mehr viel machen. Und aber diese Absichtslosigkeit, die ich dann eben mit diesen Pferden wirklich auch symbolisiert und signalisiert habe, die hat die Pferde dazu veranlasst, mich aufzusuchen und zu sagen, hey, die ist in Ordnung und die versorgt uns erstmal nur, aber endlich ist Schluss mit diesem, geh nach links, geh nach rechts, mach dies, mach das. Und drücken, schieben, anschaffen, das war erstmal alles vorbei. Und dann haben die sich plötzlich alle freiwillig angeboten und wollten mir was, weiß ich was, alles zeigen. Und ich dachte mir, wow, wie toll das ist und wie sie mir entgegenkommen und auf meine Energie und auf meine Körpersprache reagieren, wenn ich eben meinen Kopf frei habe, mal weg. Ich bin ja auch ein Perfektionist und habe immer viel geleistet, habe immer funktionieren müssen und ich wollte das für mich auch nicht mehr, aber ich habe keine Lösung gefunden. Und mit den Pferden ist das dann einfach auch gewachsen, dass ich gesehen habe, wow, wenn ich mir meiner Energie bewusst bin und wenn ich eben diese Absichtslosigkeit hineinbringen kann und trotzdem sehr viel Freude und aber auch die Selbstdisziplin, nicht in die Euphorie zu verfallen, mich zu viel zu freuen oder wieder in den Ehrgeiz zu verfallen, dass ich mit dieser Energie dann letztendlich herumspielen kann. Und so entstand dann auch der Name Chi-Horsing, was ja im Englischen jetzt nichts anderes heißt als Chi für Lebensenergie und Horsing kommt ja von Horsing Around, herumalbern. Und ich wollte auch nichts anderes mehr als herumalbern. Und da habe ich gemerkt, das genügt. Also jedes Ziel, das ich mir seitdem gesetzt habe, was ich mit dem Pferd erreichen möchte, das erreiche ich jetzt mit links. Vorher hätte ich gedacht, ich muss da jeden Tag trainieren und dressieren und konditionieren, damit das Pferd das alles macht. Aber das ging für mich so nicht. Und deswegen entstand Chi-Horsing. Und auf diesem Weg habe ich natürlich sehr viel über mich gelernt und lernen müssen, wo ich unkontrolliert, sei es in der Kommunikation, in der Bewegung, ins Drama falle, in die Hysterie, in die Schauspielerei. Wir kennen das ja alle, wenn wir ganz viele Menschen unterhalten möchten, damit sie uns auch lustig finden und gut finden und damit wir dazugehören dürfen. Das hat immer eine große Rolle in meinem Leben gespielt. Besonders gut oder lieb zu sein, um dazugehören zu dürfen. Und deswegen war das so viel Druck auch in meinem Leben, dass für mich Chi-Horsing so die Befreiung war. So endlich kann ich leben und die Pferde sagen, ja, Sandra, lebe. Und ja, so entstand Chi-Horsing.
So schön. Mir ist gleich eine Frage gekommen, so die ich auch öfters erlebe dann, wenn ich unterwegs bin bei Leuten oder wenn ich denke, wenn man in einem Stallgefüge halt ist, oder? Man muss ja die Pferde bewegen, auch aus gesundheitlichen Gründen, den Stoffwechsel aktivieren. Und wie oder hast du einen Tipp oder deine Erfahrungen, was das anbelangt, auch mit der Gesundheit dann von den Pferden so?
Ja, also die Bewegung ist ja wahnsinnig wichtig und das ist mir natürlich dann auch erst klarer geworden, als ich Pferde selber gehalten habe und gemerkt habe, wenn die zu wenig Auslauf haben, dann werden die unheimlich überdrüssig ihrer eigenen Energie und sie werden entweder unleidig, je nach Gruppenzusammenstellung, also sie kämpfen miteinander oder sie sind frustriert, wenn sie zu wenig Auslauf haben, es wird ihnen langweilig. All diese Dinge habe ich natürlich dann auch festgestellt und wir haben Gott sei Dank dann auf diesem Bauernhof die Gelegenheit gehabt, von einem Nachbarn immer mehr dazu zu bekommen an Grundstück, weil ich wusste, ich kann und möchte nicht jeden Tag mit den Pferden trainieren, weil das wurde auch schnell monoton und die Pferde haben gemerkt, so ja, jetzt sollen wir das Gleiche wie gestern machen, das ist doch total bescheuert und hatten dann auch keine Lust mehr und waren, obwohl sie viel Energie hatten, unmotiviert. Und das war für mich eben auch ein Zeichen, nein, das ist zu unnatürlich, die spulen das nur noch ab und bieten dir das an und am Ende haben sie aber überhaupt keine Lebendigkeit mehr im Gesicht, keine Freude mehr, keine Eigeninitiative, sondern sie machen halt was. Und ich bin ja viele Jahre sehr viel ausreiten gegangen und das nimmt natürlich die Power von den Pferden unheimlich. Aber als ich dann eben auch zu Zeiten dieses Bauernhofs keine Zeit mehr hatte, so viel auszureiten, weil einfach so viel Arbeit da war, den Bauernhof herrichten, dann habe ich ja noch woanders gearbeitet und ich war dann einfach auch zu müde zum Reiten. Und das hat mich dann einfach auch gelehrt. Also das Erste, was Pferde wirklich brauchen, um ihr natürliches Bedürfnis zu befriedigen, ist ein riesengroßer Offenstall mit sehr, sehr viel Auslauf. Und sie brauchen eine gute Zusammenstellung. Das war dann mein nächstes Ziel. Also der eine hat einen Freund bekommen, der zu ihm gepasst hat, mit dem er viel gespielt hat. Dann habe ich gemerkt, ja, also jetzt der andere, dem fehlt aber noch eine Freundin, der bräuchte noch eine Freundin. Also das ist natürlich alles recht spielerisch und schön und auf der anderen Seite auch kostspielig. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, okay, wir wollen da eine kleine Herde gründen, wir wollen das erforschen und deswegen müssen wir schauen, wie kann ich die Pferde zusammenstellen, dass es wirklich passt für sie alleine. Wir hatten 3 Hektar oder 4 Hektar Land ungefähr für 12 Pferde. Und wir haben halt ganz viele Schleusen und Wege gebaut, wie das jetzt in den Aktivstellen auch gebaut wird, dass das Wasser sehr weit weg ist von dem Futter und dass wirklich auch in der Gruppe der Junge einen Jungen hat oder 2 junge Spätzle. Noch besser ist es, wenn es 3, 4 Junge sind, die ziemlich in einem Altersgefüge sich nah sind und dass die Stuten auch zu zweit oder zu dritt sind. Und mehr oder weniger war ja dann nicht so, dass sich alle Pferde gleich verstanden haben. Wir haben 2 Gruppen gebildet. Die einen waren so die Harten, die wo nur massiv mit den Muckis gespielt haben. Und die andere war so die ganz sozial liebe Gruppe, die nur gespielt haben und Gaudi gemacht haben. Und so habe ich halt dann auch eben wieder gelernt, die ganz Lieben, die können nicht in die harte Gruppe rein, weil die gehen dort kaputt und haben einfach nur Stress und die Harten schikanieren nur die Lieben. Und so war es einfach auch wichtig, bei der Zusammenstellung aufzupassen, dass sich jedes Pferd wohlfühlt. Und als wir das dann wirklich über die Jahre hinweg auch so gemacht haben, dass sie das ganze Jahr auf die Koppeln konnten, also nicht Angst haben, dass die Grasnarbe kaputt geht. Mein Gott, natürlich haben wir vielleicht mehr Heu gebraucht. Und wo andere sagen, den ganzen Sommer sparen sie sich das Heu, weil sie die Wiesen haben. Aber wir haben nie Koliken oder irgendwelche gesundheitlichen Probleme gehabt, durch das, dass die Pferde den Rhythmus des ganzen Jahres draußen sein und das ganze Jahr immer wieder sofort das Gras abfressen, das kommt. Und ihr psychisches Bedürfnis zu stillen, das Pferd will immer nur zupfen, zupfen, zupfen. Es ist ständig, das schüttet was aus im Hirn, das macht was mit den Pferden. Die sind so ruhig geworden. Und die standen selber auch mal wieder 8 Tage nur rum und haben überhaupt sich nicht bewegt. Und wir haben uns Sorgen gemacht. Und dann plötzlich an einem Tag sind die rumgeschossen und haben wieder 1 Stunde gespielt. Nur dann haben sie wieder 8 Tage geschlafen. Also wenn wir aber den Platz verkleinert haben, sodass wir gesagt haben, okay, jetzt haben sie gespielt, jetzt kannst du 8 Tage mal die Wiesen oben zumachen, ja, dann waren die unleidig und unruhig und haben gesagt, nein, auch wenn wir das nicht nutzen, wir müssen wissen, dass es da ist. Und das ist so wichtig für Pferde, denke ich, habe ich auch herausgefunden, dass sie wissen, sie haben viel Territorium zur Verfügung. Sie können jederzeit gehen, sie können jederzeit fressen und zupfen, wenn ihnen langweilig ist. Und sie haben einfach Freunde, mit denen sie jederzeit, wenn ihnen danach ist, spielen können, sich austauschen können. Und so kam es ja dann, dass ich vielleicht manchmal nur alle 4, 5 Monate Zeit gehabt habe zum Reiten. Und ich habe ein Pferd rausgenommen. Ich musste das nicht ablongieren. Ich musste das auch nicht trainieren. Ich habe mich draufgesetzt und bin losgeritten und das Pferd hat mir vertraut. weil es erstens war es im Gleichgewicht mit seiner Energie, es war keine Überenergie da, es war keine Nervosität da, sie waren einfach psychisch gänzlich befriedigt. Und das war für mich klar, das ist die Grundvoraussetzung für mich zumindest, dass die Haltung so gestaltet sein muss, dass die Pferde sich einfach pudelwohl fühlen. Und dann habe ich schon mal ganz, ganz viele Probleme nicht, die andere haben, wenn sie die Pferde eben auch nur so in kleinen Paddocks einsperren. Von einer Box möchte ich ja gar nicht reden, weil das ist ja weit weg von der Pferdenatur. Aber ich weiß, es gibt viele, viele Ställe, wo Leute sagen, auch Schüler zu mir, ja, aber wir haben nur Boxenhaltung. Also das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Aber ich würde dann, das war für mich immer klar, ab dem Moment, als ich das wusste, lieber gebe ich das Pferd in die Alpen auf eine Bergwiese und ich habe nichts mehr davon, sondern fahre nur alle 3 Monate hin. Aber dem Pferd soll es gut gehen, weil ich das natürlich in dem Moment, wo man sich mit sich selber und mit einem gesunden Leben auch beschäftigt, nicht mehr tun darf, weil das mit den Naturgesetzen nicht mehr übereinstimmt. Und das war ja auch auf dem Weg dieser Findung. Wenn wir schon über Gesundheit nachdenken und reden bei uns, dann müssen wir es auch fürs Pferd tun, weil sonst funktioniert es ganzheitlich nicht. Und wir werden auch immer so behandelt im ganzen Universum. Wir werden immer alle Leute treffen, die mit uns so umgehen, wie wir mit anderen Lebewesen umgehen. Und daher habe ich das auch erst sehr spät gelernt, weil ich ja 35 Jahre nur zerstörerisch gelebt habe. Keine Ahnung gehabt habe von was ist gesund. Ich habe einfach nur funktioniert. Und für mich war das eine neue Welt, die ich mit den Pferden zusammen tatsächlich dann auch erforscht habe. Für die Pferde und durch das, dass ich es für die Pferde wollte, habe ich es natürlich dann auch für mich umgesetzt.
Also ich finde deine Worte sehr berührend, weil es mich wirklich mega trifft. Es ist irgendwie so für mich manchmal fast, ja, ich würde sagen, unaushaltbar, wie ich sehe, dass auch Menschen sich selbst unterdrücken und sich selbst den Frieden oder die liebevolle Umgebung oder den Umgang mit Mitmenschen oder auch den Tieren einfach fehlt, beziehungsweise sie es verlernt haben oder nicht mehr darauf vertrauen, dass es existieren kann. Ja, man verpasst halt so viel vom Leben und man macht sich so schwer, also wortwörtlich schwer. Man fühlt sich ja dann auch schwer. Und ja, möchtest du mir mal noch ein bisschen tiefer eingehen, was das vielleicht im Umgang mit dem Pferd auf sich hat, wie man selbst lebt oder ja?
Ja, also möchte ich ganz gerne eben auch, weil das ja die Themen sind, die mich hier täglich beschäftigen mit den Schülern. Und das, was ich halt feststelle, natürlich, wir sind aus einer Generation, wo wir das nicht wirklich von klein an gelernt haben. In der Schule lernt man alles, nur nicht, wie die Naturgesetze funktionieren. Und mit dem Pferd ist es einfach zu viele Jahre so verbreitet gewesen, dass das Pferd für eine Arbeit da sein muss. Dass das Pferd muss einfach dem Menschen helfen und dienen. Und deswegen braucht es eine gewisse Gehorsamkeit und Unterordnung. So, irgendwann sind die Pferde aber zu Freizeitpartnern geworden. Und das Pferd merkt diesen Unterschied, ob das für eine wichtige Arbeit da ist, weil es Holz rücken muss oder weil es für uns jetzt zum Einkaufen geritten werden muss, weil wir Essen brauchen, oder ob wir einfach auf den Reitplatz gehen und mit dem Pferd irgendetwas machen, was das Pferd gar nicht versteht, wo es keine Absicht, keine wirkliche ernsthafte Absichtsenergie mehr spürt, außer die, dass der Mensch vielleicht irgendwann ein Turnier bestreiten will. Das ist für das Pferd nicht mehr diese Energie ist fürs Pferd nicht verstehbar. Und daher kommen natürlich ganz, ganz viele ja, Unterordnungsmethoden oder Gehorsamsgeschichten. Und da das so publik ist, dass man das einfach tut, dass jeder das tut und dass es viele Jahre auch gar nichts in Alternative gab und es wurde ja immer selbstverständlicher, ist es heute ganz schwierig für Aussteiger, sage ich jetzt mal, oder für welche, die merken, mein Pferd steht bloß noch so da, lässt den Kopf hängen und ist stumm und bewegt sich nicht mehr, nur wenn ich ihm was anschaffe. freiwillig will sich gar kein Pferd mehr anbieten, außer die, die bei den Zirkuslektionen sehr viel Leckerlis bekommen, die sind dann noch viel dabei. Aber all diese anderen trainierten Pferde haben schon wie Maskengesichter. Und das ist es, was jetzt ganz viele merken und nicht mehr haben wollen. Aber was bedeutet es? Das bedeutet zuallererst, dass ich natürlich mit diesem am Anfang gleich konditionieren und dem Pferd ständig etwas beibringen zu wollen, aufhören muss. Und dieser Kompromiss, der ist sehr schwer, oder? Das ist, ich merke, dass die Menschen, ja, aber ich muss ihn doch bewegen. Also sie haben überhaupt keine Idee, wie sie sowas anfangen können. Und sind uns unseres Körpers nicht mehr bewusst, welche kleinen Bewegungen der macht. Also um das wirklich weiterzugeben, habe ich gemerkt, muss ich erstmal die Menschen abholen und unterrichten, wie die Anatomie ihres Körpers funktioniert und wie die Naturgesetze und wie das Pferd uns wahrnimmt und wie all diese Dinge aufeinander einwirken und die Zusammenhänge sind, damit sie eine Einsicht erlangen, ja, bringt mir das überhaupt was mit dem Pferd jetzt nicht mehr so weiterzumachen. Und das, was ich dann natürlich feststelle, wenn die Menschen zu mir kommen und versuchen, mit meinen Anleitungen in den Online-Seminaren mal neu aufs Pferd zu schauen und neu zu arbeiten, dann wird das Pferd plötzlich frech. Und klar, jetzt ist es frech und jetzt sagen, oh, jetzt um Gottes Willen, jetzt wird der übergriffig und respektlos und so weiter. Und in dem Moment merken sie, dass da nichts mehr ist, wenn sie nicht mit Gehorsam und Grenzen ganz stark arbeiten, dann bricht ihnen dieses System auseinander und sie haben nichts dagegen zu stellen. Das heißt, Kommunikation mit dem Pferd, merke ich dann, das kann fast überhaupt niemand. Also man kann einfach nur all das, was hunderte, tausende von Jahren angeboten wurde, ein Pferd dressieren 3 oder 4 Monate und dann diese Knöpfe drücken und diese Dressur abrufen. Aber natürliche Kommunikation ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, wo man sich sehr lange erstmal natürlich mit Pferdebeobachtung beschäftigen muss. Und hier ist es auch so, dass die Pferde dann in dem Moment, wenn man die Pferdesprache lernt, und das ist immer das Erste, was ich versuche, wir müssen weggehen, wenn wir diese Entwicklung für uns wollen, dass wir quasi erstmal aufhören zu dressieren und versuchen, die natürliche Pferdesprache mit ihrer Körpersprache zu lernen und mit den Positionen und so weiter. Und dann fängt das Pferd an, mutig zu werden. Und dann müssen wir wissen, wie gehen wir mit diesem Mut und mit diesem selbstbewussten Pferd plötzlich um. Und dann zeigt das Pferd ganz schnell, was für Schwächen wir haben. Weil klar, das Pferd ist ein Fluchttier. Und das Pferd sagt, hey, wenn du mir jetzt Raum gibst zum Sprechen, dann gehe ich mit dir auch so um, wie ich mit meinen Herdenkumpels umgehen würde. Weil wir müssen immer ganz klar miteinander ausmachen, wer wird hier auf uns aufpassen und wer wird für unser Überleben sorgen die nächsten Jahre. Und so, und jetzt sind wir schon in einem Dialog drin, wo viele ganz hilflos und ohnmächtig sind und ihnen noch gar nie klar war, was gehört denn jetzt alles dazu, was das Pferd von mir wissen will? Und ich sage immer, Pferdesprache ist ganz einfach. Viel einfacher als ewiges Trainieren und Konditionieren, weil ich ja oft bei der Konditionierung oder bei der Dressur immer so ein Stück weit gegen ein Pferd arbeiten muss. Das Pferd will ja immer wieder raus aus der Situation. Und ich muss es immer drin behalten und immer mit einem Stück Zwang und Unterordnung arbeiten. Und das ist natürlich eine Energie, die stelle ich dann auch für mich her und die ist nicht schön, die ist nicht lebensbejahend. Das zieht letztendlich die Zellen innerlich zusammen. Auch wenn ich den Körper gymnastiziere und den Körper stark mache, mache ich letztendlich den Geist ganz schwach, weil der natürlich nicht mit einbezogen ist in diese ganzen Kommunikation, also in diese ganzen Dressur- und Konditionierungsgeschichten. Weil das Pferd ja immer etwas sagen möchte, aber man sagt ja immer als Mensch, nein, ich will nicht, dass du das sagst, ich will, dass du das machst. Und deswegen mache ich das Pferd natürlich stumm. Und irgendwann lernt das Pferd, weil das Pferd ist ein Energiesparer, okay, ich sage das besser nicht mehr oder ich mache diesen Widerstand nicht mehr. Ansonsten werde ich immer noch stärker am Körper spüren, dass es weh tut oder dass ich Grenzen erfahre. Und das war für mich ganz klar, das müssen wir als erstes aufhören. Also wenn wir das wollen, dass wir das anschauen, was sagt denn das Pferd über mein wahres Können und über mein Ich und wie kann ich das hernach nutzen, um mich vielleicht in meinem Leben erfolgreicher und gesünder aufzustellen, dann ist man natürlich richtig bei mir, weil ich das natürlich auch übersetze, ganz genau für die Leute. Und da kommen eben keine fremden Geschichten hoch. Wenn ich die Leute mit ihren Pferden betrachte in Videoanalysen, es reichen mir oft einfach 2 bis 5 Minuten, dann erzähle ich ihnen von einer schwierigen Blockade in ihrem Leben und dass sie sicherlich in der Arbeit oder in der Beziehung mit dem Partner ganz klar sichtbar sind, dann schauen mich die Menschen an und sagen, ja, das gibt's doch nicht. Wie weißt du das? Sag ich, weil das Pferd, und wenn es nur noch einen Hauch von Sprechbereitschaft haben darf, mir dieses erzählt. Und das ist ja so ein Geschenk. Ich habe ja damit all meine Selbstzerstörung und meine hunderte von Baustellen, die ich selber hatte, alle auflösen können. Also alle, ich will jetzt nicht übertreiben. Ich habe schon noch genug übrig. Die reichen noch mal für die nächsten 40 Jahre. Aber ich hatte so viele Baustellen. Und auch wenn ich in einem erfolgreichen Job war, dann nur deswegen, weil ich in 35 Jahren die Energie von 90 Jahren verbraucht habe. Das heißt, ich war nur in einer Profiliga dabei und habe gut verdient, weil ich mich komplett verschlissen habe und weil ich keine Ahnung hatte, wie hoch der Preis am Ende dafür war. Und Pferde zeigen das ja auch erst nach vielen Jahren, wenn sie durch die Leistung durchgegangen sind. Wenn die Leute jahrelang diese Konditionierung und das alles gemacht haben, das Pferd steht irgendwann da und ist wie tot. Und dann sagen sie ja, was ist denn jetzt? Ja, das ist genau das Gleiche in Grün. Und weil wir so leben, merken wir das nicht. Erst wenn es halt sichtbar wird. Und es ist ganz schwer, in dem Bereich etwas zu unterrichten, was ja noch nicht sichtbar ist. Das Einzige, was sichtbar ist am Anfang, dass wir die Waffen niederlegen und versuchen, anders zu kommunizieren. Und dass das Pferd als erstes sich jeden Raum nimmt, wenn wir das Neue noch nicht können, und sagt, jetzt mache ich erstmal, was ich will, weil jetzt läuft der Hase anders. Und dass dann alle mit den Fingern zeigen auf dich und sagen, ja, siehst du, da funktioniert überhaupt nichts mehr, der tanzt dir auf der Nase rum und das geht alles gar nicht. Und Pferde brauchen Unterordnung und Grenzen und Gehorsam. Und ich sage auch, Pferde brauchen Grenzen. Aber in dem normalen, natürlichen Dialog und nicht künstliche Grenzen, nicht Grenzen, die durch Machtmittel entstehen, sondern Grenzen, die wir in der Kommunikation setzen, genauso wie unter Menschen. Gewaltfreie Kommunikation heißt, ich muss sehr klar lernen zu sprechen und ich muss sehr klar einschreiten, wenn ich was nicht verstehe oder wenn mir was nicht gefällt. Und da gehört ganz viel Mut dazu, da gehört ganz viel Bewusstsein auch dazu. Das ist es, was Chi-Horsing letztendlich lehrt und weitergibt und was die Leute immer mehr mögen oder suchen, weil sie wissen, ich will nicht mehr so weitermachen wie die letzten Jahre. Und es muss auch bei dieser Welt von heute letztendlich etwas anders werden. Aber es ist erstmal eine Riesenumstellung und es ist auch schwer, unter 100 normalen Menschen plötzlich auszusteigen und zu sagen, ich mache was anderes. Und gerade in den Stellen, wo eben ganz viele Menschen sind, fühlen sich gerade Chi-Horsing-Schüler oft so ein bisschen verlassen, alleingelassen. Und ja, es ist nicht einfach. Aber das ist die erste Prüfung, zu sich zu stehen und zu sagen, nein, ich gehe jetzt diesen neuen Weg.
Ultra spannend und ja, ich glaube, ich könnte mit dir wahrscheinlich noch Stunden darüber sprechen. Viele haben ja dann vielleicht, wenn man sich noch nicht mit dem beschäftigt und vielleicht jemandem zuschaut, der so Zeit verbringt mit dem Pferd, dass dann eben, wie du gesagt hast, mit den Grenzen setzen, dass das nicht mehr so aussieht. Und ich glaube, das größte Missverständnis, was ich manchmal erlebe, ist, dass die Menschen dann das Gefühl haben, es ist dann wirklich wie so abgehoben, man isst nur noch Liebe, Freude, Eierkuchen. Und ich glaube, oder ich bin der Überzeugung, es bedeutet nicht, dass ja dann alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Im Gegenteil, dass man eben durch das, dass man sich dem stellt und sich mit dem auseinandersetzt, dass das halt auch sehr schmerzhaft für einen selbst sein kann, da hinzuschauen und zu hören, was das Pferd zu sagen hat, wie du lebst, wie du bist, was du gerade ausstrahlst. Ja, dass alle Phasen dazugehören und das wahrscheinlich auch immer wieder, denke ich. Nur ist vielleicht die Konsequenz eben nicht die Gewalt, sondern eben das Zuhören oder das Weinen dann oder das Lachen oder Tanzen, was auch immer. Aber es ist nicht das Pferd, das dann der Stoßdämpfer ist. Und ich glaube, dort liegt dann auch schlussendlich der Unterschied, wie man damit umgehen möchte.
Ja, also das ist eben genau das, wo es viele unterschätzen, wenn sie das anfangen, dass sie quasi einfach nicht mehr, dass sie erst ihre Verletzlichkeit spüren, dass sie spüren, ups, das Pferd sagt das und das über mich, jetzt muss es sprechen darf, jetzt sind die Menschen zutiefst enttäuscht, obwohl sie es wissen, aber sie haben es einfach versteckt. Und im Alltag kann ich das immer verstecken nach außen. Aber egal wo, ob in der Beziehung oder in der Arbeit, egal wo, in der Familie, es wird immer rauskommen. Die anderen wissen es so oder so. Sie sprechen es halt nicht an. Und das ist die falsche Höflichkeit, mit der wir uns nicht weiterentwickeln können. Viele sprechen es nicht an, weil das manche würden ja, also da kommt ja manchmal auch ein Riesengegenwind entgegen, wenn man sowas anspricht. Da spricht man es lieber nicht an, weil das will man ja auch gar nicht haben, diese Konflikte. Und wir sind ja... Also wir sind ja Perfektionisten im Konflikt ausweichen, gerade Frauen. Und das alles zu verschönern und so weiter. Und das Pferd spricht es aber an, ohne uns deswegen nicht mehr zu mögen. Sondern das Tolle ist ja, dass das Pferd, wenn es das aufdeckt und wenn es aber merkt, dass wir nicht mehr mit falscher Macht und falscher Dominanz, die uns gar nicht angehört, uns Frauen, und auch nicht mit Fürsorge und Schmeicheleien, Energie, Beschwichtigung und Leckerlis, versuchen uns diese Liebe zu erschleichen, das ist auch etwas, was Frauen gerne machen. Wenn uns klar ist, dass das alles nicht, das muss alles aufhören, dass wir wirklich versuchen müssen, mit dem Pferd einen klaren Weg zu finden, der auch uns draußen weiterhilft, dann ist das Erste, was wir angucken müssen, okay, ich bin verletzlich und ich darf weinen und ich muss mir aber diese Sachen anschauen, die mir das Pferd jetzt zeigt, weil nur so kann ich sie endgültig an die Oberfläche holen und anschauen, wo kommen sie her, wo laufen diese alten Programme jeden Tag wieder und wo muss ich das regeln und sortieren? Und das Schwerste ist wirklich für die Schüler zu lernen, du stellst dich jetzt dem, was heute wieder passiert ist. Nämlich, du hast ein Gespräch gehabt, in dem dir was nicht gepasst hat und du hast es nicht angesprochen, weil du Angst hattest, das anzusprechen. So, und das ist das Erste, was man letztendlich, ja, was man üben muss, zu sagen, ja, mir geht's nicht gut damit, mit dem, was du gesagt hast. Da geht oft ein Feuerball im Bauch los, weil das ist genau das, was wir alle verdrücken. Und das ist so, so schwer und das Pferd spürt es. Und in dem Unterricht, den ich aber auch gebe und den ich vermittle, da lernen wir genau das. Bereite dich besser vor, stell dich dem, aber lerne dabei noch zu atmen und zu überleben. Das alles muss man wirklich trainieren. Also wer starkes Training braucht, das sind wir Menschen und nicht das Pferd. Weil das Pferd ist ganz stark in seiner Kommunikation. Das ist sehr mutig und das geht immer voll drauf los, egal wie oft es an die Wand rennt. Das kann man vom Pferd lernen. Schüttelt sich und dann tut es wieder und wieder. Und wir haben vieles, was wir in schlechter Erfahrung gebracht haben, einfach gelassen. Und wir vermeiden es und haben ganz viele Ausweichstrategien und wir lügen den ganzen Tag, damit wir das alles beschwichtigt halten und klein halten. Und gewaltfreier Umgang mit dem Pferd ist eben wirklich nicht, jetzt nochmal auf das zurückzukommen, ist nicht Liebe, Liebe, Liebe und Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wenn du Friede willst für dich, ohne dass deine Dinge angesprochen werden und ohne dass was aufgedeckt wird, ja, dann musst du einer Methode folgen und zwar von Anfang an. Das sage ich, ist viel einfacher. Weil da gehst du hin, der Trainer sagt dir, schau, du machst dies und machst du das. Und wenn der was sagt, dann lässt du dir das nicht gefallen. Und das trainierst du so lange mit dem, bis der das kapiert hat, der Gaul oder das Pferd. Und bei uns geht es nicht mehr. Das heißt, da wird nicht das Pferd zurückgeschickt. Das wird nicht gemaßregelt, sondern wir gucken uns an, warum ist der jetzt zu dir und ist dir auf die Füße getreten? Ja, weil das Pferd 2 Meter vorher angefragt hat. Und weil du in dieser Anfrage vor 2 Meter nicht reagiert hast, zeigt dir das Pferd, aha, deine Reaktion ist weit weg von einer Präsenz, sondern du hast geträumt davon, wie schön er ist, du hast ihn angesehen und hast dir gedacht, mein Gott, so eine tolle lange Mähne. Und während du mit deinem Bedürfnis, deiner Bewunderung zu tun hattest, ist das Pferd gekommen und ist dir auf die Füße getreten. Und es gibt ja nichts Ungerechteres der Welt, als dafür dann ein Pferd quasi an der Brust hinzuschlagen und zu sagen, hey, du respektloses Pferd, geh zurück, was tust du? Aber das ist eben Kommunikation und wir Menschen, wir sind oft in so eine Übergriffigkeit schon hineingewachsen, dass wir Respekt im Sinne der Pferde, da sind wir weit weg davon. Wir haben gar keine Ahnung. Für das Pferd ist Respekt in dem Moment, wo es uns ansieht, kommuniziert es schon mit uns. Und dann, wenn es keine Antwort bekommt, dann sind wir respektlos und unachtsam. Und weil wir respektlos und unachtsam sind, folgt das Pferd dieser Respektlosigkeit und geht einfach noch weiter drauf zu und macht Dinge, die normalerweise nicht machen würde, wenn wir mit gutem Vorbild ausgehen würden. Und das unterschätzen die meisten, die diesen Umgang neu, frei, also friedvoll und gewaltfrei haben möchten, dass es jetzt heißt, raus aus dem Kopf, raus aus meinen eigenen Kopfkino-Geschichten, ins Jetzt, hier sein und nur für das Pferd da sein und sich wirklich, wirklich mit der Sprache vom Pferd auseinandersetzen und sich für das Pferd interessieren und erstmal die eigenen Bedürfnisse wegnehmen und zurückstecken und sagen, ich arbeite 3 Monate lang mal nur, um meinem Pferd zu dienen und ihm zu zeigen, dass ich ja das Interesse an ihm habe. Er würde ja nicht kommen und würde sich einen Mensch kaufen, sondern wir kaufen uns ein Pferd, wir holen es raus aus seiner Herde mit Gleichgesinnten, die eben so kommunizieren, wie es für ihn wichtig ist. Und für Fluchttiere ist es nun mal sehr, sehr viel wichtiger, intensiver zu kommunizieren als mit einem Hund, der ein Raubtier ist. Das verwechseln viele. Also manche meinen, es geht mit dem Pferd genauso wie mit dem Hund, aber das Gegenteil ist der Fall. Psychologie ist eine ganz andere. Und das unterschätzen ganz viele. Und dann wird halt sofort gekuschelt und ich habe dir jetzt einen Stall besorgt und ich bringe dir jeden Tag Karotten mit und ich sorge für dich, ich pflege dich, das, die ganze Pflege, das Pferd will das vielleicht alles gar nicht, aber die Vorstellung, die der Mensch hat, was er jetzt schon alles für das Pferd tut, resultiert dann natürlich, dass er sagt, so und jetzt möchte ich was haben von dir, jetzt will ich, dass sich dein Körper formt und den trainieren wir jetzt, damit ich dann reiten kann und das sind alles Verknüpfungen, die für das Pferd ja so. Da müssen wir anfangen, drauf zu schauen, erstmal zu sagen, wenn man eben dem friedvollen Weg folgen will, wo ist denn unsere Kompetenz für ein Pferd? Und heute kann sich fast jeder ein Pferd leisten und ein Pferd kaufen. Es gibt keinen Pferdeführerschein, den man vorher ablegen muss, um ein Pferd haben zu dürfen. Auch ich habe angefangen mit irgendwie und habe sehr, sehr viel Gewalt ausgeübt auf dem Pferd, bis ich hatte einfach keine Ahnung. Das haben alle gemacht, also habe ich es auch gemacht. Aber wir dürfen, glaube ich, wirklich aufhören, dieses Unbewusste weiter zu pflegen. Ja.
Ich habe 2 Fragen. Und zwar, bei dir ist ja auch das Thema Energiesprache oder Energiearbeit immer wieder was zum Vorschein kommt und präsent ist. Und die meisten Menschen denken oder haben den Glauben, dass die Energie nicht existiert. Durch das würde ich behaupten, dass ja die Energiesprache dann auch wie verkümmert ist durch unser ganzes Leben, was wir bereits gelebt haben oder auch Umfeld ja dann wahrnehmen. Und hast du irgendwie einen Tipp oder kannst du formulieren, was das für dich bedeutet, dass vielleicht der eine oder andere Mensch auch den Mut aufbringt, vielleicht das einfach auszuprobieren, reinzufühlen?
Also erstmal ist es so, wer jetzt natürlich zur heutigen Zeit noch nicht an das glaubt, dass Energie da ist und dass diese Kommunikation möglich ist, dem kann ich natürlich nur empfehlen, sich wirklich jetzt in den heutigen Möglichkeiten weiterzubilden, weil sonst hast du ja gar keine Chance mehr. Also ein einfaches Beispiel dafür ist ja schon allein, als mal eben dieser Tsunami war, in Indonesien, glaube ich, war das, wo die Tiere alle 2 Stunden, bevor der Tsunami kam, davongelaufen sind, weil sie gespürt haben, dass da etwas kommt. Und es gibt ja endlose Literatur darüber, welche Beweise da sind, dass Tiere eben Energien alles wahrnehmen. Und jemand, der zum Beispiel auch Energie noch gar nicht sich vorstellen kann, der soll ja nur mal davon ausgehen, wie fühlt sich das an, wenn man traurig ist oder es stirbt ein Freund. In dem Moment schütten wir ja Energie aus. Wir merken Hitze, wenn das Wellen durch unseren Körper durchgehen, die alles an unserer Gefühlsstimmung ins Regen bringen, ohne dass wir das sehen können. Wir sehen das nicht, aber wir spüren das. Und so muss jeder mit Energie in Verbindung treten. Und es gibt ja auch Messungen, die tatsächlich einfach ganz klar belegen, wie weit diese Energie, wie weitreichend das ist. Es gibt Experimente, also es gibt so viel, um sich damit zu beschäftigen, das ist einfach ein Muss zur heutigen Zeit, weil ansonsten ist das wie wenn wir von dem Wissen als Neandertaler hängen bleiben und nicht mehr in der Lage sind, uns weiterzuentwickeln. Das gehört ja zum Wachstum dazu. Und wie kann ich das erkenne, indem ich eben erstmal mich mit dem Wissen beschäftige, wie kann ich das kommunizieren, wie kann ich das herausfinden. Wenn ich nämlich keine Ahnung habe von irgendetwas, dann kann ich das gar nicht anwenden und dann kann ich demjenigen auch gar nicht schnell mal einen Tipp geben. Ich kann dir sagen, leg eine Stange am Boden und lass dein Pferd darüber steigen. Das ist rein mechanisch und das ist rein um Gottes Willen. Moment, das ist ganz schlecht. Mein Handy ist über das. Oh Gott, Herr Heide, ich bin mitten in einem Interview. Tut mir leid. Ich muss es. Oh Gott, alles klar. Ja, oh Gott, Vermieter, das tut mir leid. Ich hoffe, du kannst es rausschneiden. Ich wusste nicht, dass mein Handy mit meinem Laptop gekoppelt ist. Okay. Also, wenn ich jetzt jemanden erkläre, dass er seine Stange am Boden hinlegen soll und sein Pferd über die Stange führen soll, dann kann er natürlich das machen. Das ist sichtbar, das ist alles erklärbar, das kennt er, das ist alles mechanisch. Und ich kann ihm aber nicht sagen, mit der Energie umzugehen, weil wenn du dich mit der Energie gar nicht beschäftigst und nicht weißt, wie funktioniert Energie, wie kann ich mit Energie kommunizieren, dann nützt auch ein Tipp nichts, Energie zu erfüllen. Den meisten Schülern, die gar keine Ahnung haben, denen sage ich, mach mal Qigong, weil Qigong ist eine Erfahrung, in dem du sehr langsame Körperbewegungen machst, um die Körperteile selbst zu fühlen und vielleicht auch das Durchschreiten der Körperteile in der Luft. Der Mensch würde jetzt eben Luft sagen, ich sage Energie, aber wir können uns einfach auch vorstellen, so wie in einem Swimmingpool Wasser drin ist und wir dieses Wasser ganz leicht bewegen können, mit den Händen durchgleiten, so ist eigentlich auch die Energie um uns herum. Nur, dass man sie eben nicht so fühlt wie das Wasser im Swimmingpool. Aber das Pferd ist damit ganz schön in Verbindung. Und es gibt so viele Experimente oder auf YouTube, wo man schon anschauen kann, wie quasi Samurai-Kämpfer oder eben wirklich welche mit Kraft und Konzentration, mit Energie arbeiten und diese Dinge demonstrieren und zeigen, dass man sich damit natürlich schon eingehender beschäftigen muss. Man kann das nicht so auf die Schnelle jemanden erklären, der sich noch gar nicht damit beschäftigt hat. Dafür ist dieses Thema Energie zu undurchsichtig. Ja. Und ich sehe viele, die sich dann auch hinstellen und starren ein Pferd an und meinen, sie schicken jetzt die Energie in der Bewegungslosigkeit zum Pferd und sagen, puh, Pferd, lauf jetzt. So funktioniert es nicht. Also wir müssen uns in der Energie, also in dem normalen Raum bewegen, genauso wie im Wasser. Und dann bewegen wir die Energie mit und das Pferd merkt in dieser Bewegung, dass wir in Verbindung mit den Zwischenräumen sind. Also dass wir wirklich nicht einfach irgendwie umeinander tapseln, weil wenn du dir vorstellst, du bist im Swimmingpool und du plätscherst nach links und nach rechts und vor und zurück und ist alles ganz wirr, dann wäre das Wasser um dich herum ganz, ganz verstrudelt und verwirrt und es wäre ein wahnsinnig unruhiges Wasser. Und wenn man die Bewegungen aber ganz sanft und ganz leicht macht, dann kann man das Wasser auch sehen, was es für Wellen schlägt, ganz langsam. Und genauso kann man sich das vorstellen, so fühlt das Pferd es. Und wenn wir Seile schwingen zum Beispiel oder mit irgendwelchen Gegenständen in der Luft rumwirbeln, sei es ein Luftballon oder eine Fahne oder wir machen zackige und schnelle Bewegungen mit irgendwelchen Hilfsmitteln, dann weiß das Pferd ganz genau, dass das ist nicht harmonisch, das ist nicht lebensbejahend, mit dem möchte er nicht in Verbindung gehen. Er hat höchstens Angst davor. Und du kriegst diese Energie, dieses Bewusstsein nicht geschenkt. Also die Energie sagt nicht, ich habe auf dich gewartet und ab heute darfst du Chi-Horsing machen, weil du es gut findest und weil du Gewaltfreiheit liebst. Nein, sondern das sind wirklich Dinge, die muss man sich damit beschäftigen und man muss sie erfahren. Und um etwas zu erfahren, müssen wir einfach erstmal eintauchen und es eine ganze Weile machen. Und Qigong wäre einfach ein guter Start für irgend sowas, wenn man das anfängt.
Sehr gut. Ich stelle die Frage jedem, der bei mir im Podcast ist. Was bedeutet für dich Spiritualität?
Also Spiritualität bedeutet für mich erstmal, ich glaube ja, dass ich ein spiritueller Beamter bin. Seitdem ich dieses Wort mit 35 Jahren gehört habe, dachte ich mir, um Gottes Willen, handelt es sich da um eine Sekte? Und ich hatte gar keine Ahnung. Bin dann eben tief eingetaucht in die Themen durch sämtliche Lehrer, Literatur habe ich aufgefressen, weil ich natürlich auch, weil ich sehr viele Krankheiten hatte, den Weg darüber gefunden habe, zu lesen, Gedanken lösen Gefühle aus und die Gefühle sind Ausschüttungen im Körper und diese Ausschüttungen machen Krankheiten. Und daher kam ich drauf, das alles mal zu studieren. Und dann bin ich eben tiefer eingetaucht, was das Steine schwingen und das alles Mögliche, dass es Engel gibt und so weiter. Und ich habe mich natürlich erstmal, weil mein Leben war recht verzweifelt, nur mit den Dingen beschäftigt, die für mich so berechnend sich gut angehört haben. Ah, ich kann mir was wünschen und dann bekomme ich das. Und ich kann anders denken, dann habe ich die Krankheit nicht mehr. So waren meine ersten holprigen Sätze, die ich gelernt habe und habe damit experimentiert, eben wieder mit dieser Energie, da sind wir wieder bei dem gleichen Thema. Und da ich sehr, sehr krank war und viele chronische Krankheiten hatte, war das erstmal super, wie schnell das funktioniert hat, dass ich quasi meine innere Gedankenhaltung geändert habe bezüglich vieler Dinge, die ich ja gar nicht wusste, aber die sich für mich machbar angefühlt haben. Und somit habe ich dann auch gleich die ersten Krankheiten verabschiedet, die chronischen. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das ist ja super, weil eine eigene Persönlichkeit hatte ich gar nie. Die hat man mir nicht erlaubt von klein auf. Also ich war 35 Jahre eine funktionierende Supermarionette. Und dann war für mich die Anleitung der Spiritualität, wie sollten wir fühlen und denken, um gesund zu leben und wie funktioniert das Leben dann auch noch, wenn wir Reichtum und erfolgreich sein wollen. Und da habe ich alle spirituellen Lehrer aufgesucht, über die man einfach alle möglichen Anleitungen lesen konnte und habe das mal versucht, wirklich über Jahre ganz diszipliniert den ganzen alten Schotter loszulassen und das Neue alles wie Gesetzmäßigkeiten zu lernen und anzuwenden. Es war nicht einfach. Ich musste also wirklich jede Autofahrt und jede freie Minute Lehrer wie Robert Beetz und Eckhart Tolle laufen lassen in den Hörbüchern, damit mein Hirn mit den alten Programmierungen aufhört zu quatschen, weil das war alles Müll, mit dem konnte ich nichts anfangen. Und so habe ich Spiritualität verinnerlicht und gelernt, als ja, wie ein Beamter. Ich habe es letztendlich, weil ich bin ja immer schon so ein experimenteller Mensch. Wenn man mir sagt, ich soll das machen einen Monat, dann mache ich das. Und zwar von ganzem Herzen. Ich kann alles andere über Bord schmeißen. Und dann möchte ich das Ergebnis sehen. Und das entstand aus reiner Berechnung, dass ich dann gemerkt habe, ich sehe hier ein Ergebnis nach dem anderen, wie nie zuvor. Und so bin ich dann wie ein Beamter immer disziplinierter geworden und habe alles andere immer mehr ja, abgelegt und gesagt, nein, ich gehe ja plötzlich in Quantensprüngen voran. Ich kann ja alles erreichen, was ich möchte. Und jetzt schaue ich noch, was mir gefällt, was zu mir passt und was nicht. Und so habe ich Spiritualität letztendlich als Gesundheitsbringer, als Vitaminpille entdeckt. Und kann sagen, die Gefahr darin besteht, dass man, wenn man sehr viel Gewalt vorher erlebt hat, wie auch ich, dass man sich verflüchtigt in die ganzen schönen Wünschereien und in die Esoterik und eben alles nur noch Friede, Friede und Mantras singen und so weiter. Also ich habe ganz viel ausprobiert und bin auch teilweise dann eben ein bisschen so in dieser Engelsgeschichte und Friede, Friede, Mantra singen hängen geblieben, habe aber gemerkt, die Pferde haben mich wahnsinnig schnell rausgeholt und haben mir gesagt, liebe Frau König, wir sind hier auf der Erde, nicht im Himmel und es ist schön, wenn du eine Verbindung nach oben findest, aber bleib bitte mit beiden Füßen hier und setze das Ganze in Schritt und Tat um und bleib nicht im Kopf hängen und im Singen und in deinen vier Wänden, wo es denn da so friedlich ist. Und das Leben lehrte mich zu dieser Zeit, noch eine Weile in meinem Beruf zu bleiben, in dem ich eben war, wo ich funktionieren musste. Und ich durfte nicht aufhören und ich dachte mir, das Einzige, was nicht funktioniert, ist, dass ich diesen alten Beruf endlich abgeben darf und nur noch in meiner Welt leben darf. Und das war, weil ich so dagegen war, gegen die alte Welt und gegen mein altes Ich. Und weil ich eben weg wollte und mit keinem gewaltvollen Menschen mehr was zu tun haben wollte, hat mir da die Spiritualität auch gelernt. Nein, solange dieser Widerstand da ist und dieser Fluchtmodus, solange wirst du dich dem stellen, weil das ist auch nicht im Sinne der Evolution, dass wir einteilen zwischen, das wollen wir gar nicht mehr haben und wir wollen nur noch das haben. Das ist auch wieder nicht lebensbejahend. Also ich musste an allen Orten so lang bleiben und verharren, bis ich gelernt habe, nur so funktioniert Welt. Zerstörung, Wiedergeburt, es ist alles da und ich kann langsam für mich meine Welt bauen, aber verurteile nicht die Fleischesser, verurteile nicht die Veganer, sondern lass alle ihre Welt natürlich für sich gestalten und versuche für dich etwas zu finden, wo du was verbessern kannst. Und wir müssen aufhören zu verurteilen, egal was die anderen machen, weil das bringt immer noch mehr Krieg im Kleinen wie im Großen. Und das ist für mich Spiritualität, zu lernen, einfach mit sich mit dem zurechtzufinden und zurechtzukommen mit dem, was da ist. Das zu akzeptieren und eben nicht zu schimpfen über Gott und die Welt, sondern sich mal zu fokussieren mit der eigenen geistigen Kraft und mit dem eigenen Schöpferbewusstsein, was zu bewegen, was uns wichtig ist. Und wenn das war mein Ansinnen, mit dieser spirituellen Lehre und mit meinem Beamtenstatus, meiner Disziplin, die ja Gott sei Dank immer schon da war, wusste ich, da will ich was für die Pferde erreichen. Und letztendlich war es dann so, dass ich erstmal nicht mit den Pferden arbeiten durfte, weil ich gemerkt habe, die Menschen brauchen ganz viel Auffangen und die Menschen brauchen ganz viel Verständnis. Und so habe ich dann natürlich jahrelang den Fokus von den Pferden wieder weggenommen zu den Menschen hin, damit ich aber auch wirklich die Menschen erreiche, weil den Pferden kann ich langfristig nur helfen, wenn ich tatsächlich die Menschen erreiche. Und während ich dieses spirituelle Wissen verknüpfe mit den Pferden und den Menschen vermittle, ja, gelingt mir das, denke ich, ganz gut. Und das Schönste dabei ist, dass ich die Liebe zu Menschen wieder gefunden habe, weil auch ich in meiner ganzen gewaltvollen Aufzucht bis 35 und Lebhaftigkeit habe einfach Angst gehabt vor Menschen und ich habe sie gemieden, weil ich Angst hatte vor ihnen und weil ich mich keinen Konflikten stellen konnte, weil ich ein zurückgezogener, konfliktscheuer, unkommunikativer Mensch war, der das Werkzeug gar nicht hatte, um sich den Menschen zu stellen. Und weil mir das aber so geholfen hat und ich so ein tolles Leben für mich gestalten konnte, wollte ich das eben vermitteln und weitergeben, weil ich wusste, es gibt ganz, ganz, ganz viele, vor allem Frauen, die diese Probleme auch haben. Und das ist mir das Wichtigste, die Spiritualität in diesem Sinne ganz diszipliniert, mich selbst darin zu üben und weiter zu vermitteln. Und ja, da arbeite ich täglich dran, dass mir das weiterhin hoffentlich gelingt.
Schön. Als du das jetzt erzählt hast, das hat so viele Parallelen zu meinem bisherigen Weg. Ich habe jetzt erst vor kurzem meinen Bürojob auch an den Nagel gehängt, aber das ging erst dann, wie du es gesagt hast, dass ich das nicht mehr meiden möchte, dass ich den Konflikt auch dort nicht mehr meiden möchte oder ja, halt wie mich dann zurückziehe in meine vier Wände und mich vor allen Reizen ja, drücken möchte. Und das war bei mir extrem stark ausgeprägt. Und ich konnte mit dem wirklich einfach nicht umgehen. Und gerade jetzt der letzte Bürojob, der hat das mich extrem gelernt. Und dafür bin ich so dankbar, weil das hat nur funktioniert, weil die Menschen dort genauso reagiert haben, wie sie reagiert haben. Und ja, das war für mich genau diese Erfahrung. Und ich bin jetzt gespannt, wie es dann weitergeht. Ich bin immer noch ganz, ganz viel am Lernen und Verarbeiten. Ja, es hat mich jetzt auch ein bisschen ja, bestärkt jetzt, dass du das auch so für dich gespürt hast und auch verändern konntest. Ja, meine letzte Frage wäre, wenn du nichts mehr wissen würdest, wenn du deinen Weg, den du gegangen bist, nicht gegangen bist und einfach alles leer ist wie ein leeres Buch, was würdest du den Menschen, die diese Folge hören, gerne mitgeben?
Ja, was würde ich den Menschen mitgeben? Ich würde ihnen wirklich einfach nur als erstes, ja, ich würde ihnen Eckhart Tolle empfehlen. Das ist wirklich etwas ganz Essentielles für mich gewesen. Ich glaube, wenn wir nicht neugierig bleiben und selbst weiter forschen, alles, was uns interessiert, erforschen, dann haben wir keine Chance. Also ich würde dir einfach mitgeben, egal wo du startest, fang an zu gehen und geh weiter, auch wenn du hinfällst. Die Natur lernt uns, wir müssen uns ständig verändern und nur wer sich anpassen kann, der kommt weiter und sich dagegen zu wehren, hilft nichts. Also ich kann nur sagen, geh einfach, geh. Wenn du hinfällst, steh wieder auf und geh weiter. Geh langsam, weil wir brauchen nicht schnell gehen. Alle gehen viel zu schnell und wollen zu schnell was. Und dann kann man so schnell auch nicht mehr gehen. Und ich habe das auch sehr lange gemacht. Ich wollte ganz schnell aufräumen. Ich kann nur empfehlen, geh ganz langsam. Und das Universum arbeitet so, dass du jeden Tag einfach nur das tun brauchst, was gerade heute zu tun ist und was da ist. Und vertraue, ja. Du wirst jeden Tag in deinem Glauben auch überprüft. Und wenn du an dich selbst nicht glaubst, dann wird niemals jemand anders an dich glauben. Das ist auch etwas ganz Essentielles, dass wir an uns als erstes selber glauben. Und dass wir das, was wir uns von den anderen wünschen, als erstes selber zeigen, dass wir es versuchen zu tun. Das ist schon alles, was ich jedem mitgeben würde. Und denk dran, dass du alles, was du von anderen verlangst, von dir verlangt wird. Deswegen muss man ganz achtsam sprechen, ganz achtsam zuhören, achtsam gehen. Und dann kannst du dein eigenes Leben wirklich gestalten wie im Paradies, wenn du all das ganz bewusst gehst. Tue keinen unbewussten Schritt mehr, also fast nicht mehr. Ja. Manchmal schon. Aber ich merke sofort und wir sind ja im Luftelement jetzt, ja, der Wechsel hat ja stattgefunden, wir waren die letzten Jahre Erdelement und jetzt haben wir das Luftelement und den Unterschied, den ich merke, das ist ein Wahnsinn, wenn ich vorher etwas Blödes gemacht habe, dann hat es ungefähr 2-3 Monate gedauert bis ich die Quittung bekommen habe. Ja. Wenn ich heute etwas Blödes mache, kriege ich die Quittung spätestens morgen oder übermorgen. Und das ist gigantisch. Man kann also wirklich ganz arg aufpassen, ja, dass es sehr schnell geht, dass man die Dinge sehr schnell umsetzen kann für sich. Und genauso schnell kriegt man aber auch eine auf den Deckel, wenn man es eben ja unachtsam ist. Und was auch wichtig ist, umso weiter du vordringst in die Naturgesetze, umso mehr du dich damit beschäftigst, ist auch ein ganz, ganz wichtiges, eine wichtige Erfahrung, die ich gemacht habe. Alles, was du vorher unbewusst gemacht hast, wird oft nicht so hart bestraft, oder ich sag mal, es kommt nicht ganz so hart zu dir. In dem Moment, wo du diese Dinge aber lernst und dir bewusst bist über die Macht deiner Energie und deiner Erschaffung, in dem Moment solltest du wirklich wach bleiben und auch ganz gut aufpassen, weil das ist so, wie wenn man aufgestiegen ist in eine andere Ebene, wo man also eine Auszeichnung bekommen hat mit ein paar Sternen, und jetzt macht man aber plötzlich wieder irgend so einen Blödsinn, den man vorher gemacht hat, das ist dann nicht mehr so gut. Also das ist etwas, das habe ich auch über die Jahre gelernt. Huiuiui, Fehler, die ich früher gemacht habe, sollte ich heute besser nicht mehr machen, weil sie werden härter bestraft. Das ist, als würde man uns ja in die Evolution mit einbinden möchten. Du hast jetzt einen bestimmten Grad erreicht und mit dem mach bitte nicht mehr die alten Geschichten. Und wenn man das alles auf dem Schirm hat, dann kann man ein paradiesisches Leben für sich erschaffen. Und da bin ich sehr glücklich und das wünsche ich jedem. Und deswegen ist es auch weiter mein Antrieb in der Schule für alle Schüler und für alle, die zu mir kommen, ihnen als erstes zu helfen. Schaut eure Baustellen an, die euch eure Pferde zeigen können. Schmeißt die Verletzlichkeit über Bord. Ihr dürft weinen, ihr dürft euch therapieren lassen. Aber macht einfach weiter und versucht das anzuschauen, was schlecht läuft, weil das, was gut läuft, läuft ja eh schon gut. Aber wir müssen das anschauen, was schlecht läuft. Und auch wenn viele sagen, nein, du musst die Stärken aufbauen von denen. Nein, weil ich habe gelernt, du kannst noch so viel Stärken haben. Was habe ich Stärken gehabt? Ich habe in einer Stunde abends alles kaputt gehauen, was ich in 9 Stunden Stärken aufgebaut habe, weil ich meine Schwächen nicht gekannt habe. Und das ist das Allerwichtigste. Und das sehe ich jetzt auch im Unterricht mit den Pferden. Die Leute, die machen was und das ist super, und dann sind sie aber so euphorisch und in der Freude, dass sie im nächsten Moment wieder alles kaputt machen. Also unsere Emotionen wirklich zwar leben, aber dass nicht die Emotionen uns kontrollieren, sondern wir unsere Emotionen, das ist eins der wichtigsten Geschichten auf diesem Weg in der Selbstdisziplin zu einem wirklich freudvollen, tiefen, freudvollen Leben und nicht nur oberflächlichen Spaß.
Schön, wunderschön. also ich würde das gerne so beenden, weil das jetzt wirklich auch tolle Worte sind und wirklich ganz vielen den Mut macht und für das auch loszugehen und das zu entdecken. Und ich bin sehr dankbar, dass du dir diese Zeit genommen hast, um mit dir zu sprechen, hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Gutes und Liebe.
Ja, liebe Elena, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir auch Freude gemacht. Du bist ein ganz lieber, sympathischer Mensch, bringst ganz viel Ausstrahlung rüber. Also es war eine Freude, auch für mich, mit dir dieses Interview zu machen. Vielen, vielen Dank.
Das ist schön. Lieben Dank. So, und schon ist diese Folge wieder vorbei. Ich wünsche mir, dass du ein Lachen im Gesicht hast und diese Worte von dieser Folge nachschwingen bei dir. Und dass du vieles daraus entnehmen konntest für dich, deinen Weg mit deinem Pferd, für dein Leben. Und hoffe sehr, dass du diese Folge auch teilst mit deinen Bekannten, Freunden, Familie, auf Facebook, Instagram, in Stallchats, damit möglichst viele von
diesen Weg erfahren und auch dieses Glück teilen können, diese Freude. Und ja, lass uns zusammenschließen, dass wir leichter durchs Leben gehen, dass wir Freude haben am Pferdeleben, an der Gemeinschaft drumherum. Ich wünsche dir eine wundervolle, lichtvolle Zeit mit viel Humor, Gesundheit und Freude. Und freue mich auf die nächste Folge mit dir teilen zu können. Und hinterlasse doch eine Nachricht, was du entnehmen konntest, was dir mein Podcast bereits geholfen hat. Schreib mir eine Bewertung, schreib mir deine Wünsche, deine Anregungen. Das würde mir extrem helfen, dich dort abzuholen, wo du gerade stehst oder wo du Unterstützung benötigst. Bis bald, deine Elena.